Sascha, sind wir wieder in Berliner Algebra. Und Paula hat mir erzählt, dass sie letzte Woche bei Satz 9.14 aufgehört haben, im Beweis, an einer Stelle, wo man den Beweis gut unterbrechen konnte, weil das ja eine Aussage ist, so nach dem Motto, mehrere Dinge sind gleichwertig. Man hat also da so mehrere Schritte im Beweis, dann kann man das ganz gut unterbrechen. Gehen wir nochmal kurz durch, wo sie da gerade waren, was in dem Satz steht, dann erinnern wir uns an die Begriffe und dann steigen wir ein. Einverstanden? Gut. In Satz 9.14 haben wir unsere Voraussetzungen, so wie immer, Alpha ist ein Endomorphismus von V. Und dann steht da, dass die drei folgenden Aussagen gleichwertig sind. Erstens, Alpha ist diagonalisierbar, sprich man findet eine Basis aus Eigenvektoren. Zweitens, man kann das charakteristische Polynom P-Alpha als Produkt normierter Polynome vom Grad 1 schreiben, also quasi als Produkt von Linearfaktoren, das Wort kennen Sie bestimmt aus der Schule. Und zusätzlich ist noch für alle Eigenwerte die geometrische und die algebraische Vielfachheit gleich. Wiederhole ich gleich kurz, was das ist. Und dann kommt die dritte Aussage, nämlich, dass man V als direkte Summe der Eigenräume schreiben kann. So, und das mit der Diagonalisierbarkeit und der direkten Summe von Eigenräumen, das kommt uns dann schon bekannt vor, da gab es ein Lemma zu und das erledigt dann auch die Richtung aus A folgt C. Aus C folgt B, hat Paula dann auch noch gemacht letzte Woche und für uns ist noch übrig die Richtung aus B folgt A. Da wir jetzt also mit der Voraussetzung in B arbeiten, gucken wir nochmal kurz genau hin, was da steht und wiederholen die Begriffe. Was war nochmal das charakteristische Polynom? Na, dafür nimmt man eine Abbildungsmatrix für Alpha, irgendeine, Hauptsache man benutzt zweimal die gleiche Basis. Und dann berechnet man die Determinante von dieser, also von x mal die Einheitsmatrix der richtigen Größe minus diese Abbildungsmatrix. Da kommt irgendeine Matrix raus, wo auf der Diagonale irgendwas mit x steht, ansonsten halt die negativen Einträge der Matrix von vorher. Davon rechnet man die Determinante aus, dann kommt irgendein Polynom raus, der Grad ist die Dimension des Vektorraums, das ist normiert, das Ding. Wir haben schon gesehen, die Nullstellen sind Eigenwerte und so weiter. Und in B steht, dass dieses Polynom sich jetzt schreiben lässt als Produkt von Linearfaktoren. Es zerfällt also so komplett. Da kommen keine Faktoren von Grad 2 vor, die man jetzt nicht noch weiter zerlegen könnte. Wir sehen gleich, wie sich das auswirkt. Und zusätzlich ist für alle Eigenwerte die algebraische und die geometrische Vielfachheit gleich. Was war da nochmal? Also wir haben einerseits die algebraische Vielfachheit, da geht es um Körperelemente, die Nullstellen von P-Alpha sind und wir gucken sozusagen nach, wie oft die Nullstellen davon sind. Wenn ich also so ein Lambda habe aus dem Spektrum von Alpha, dann ist das eine Nullstelle von P-Alpha. Das heißt, dass man den Linearfaktor x minus Lambda da quasi drin sehen kann in der Zerlegung und Irreduzible. Jetzt ist die Frage, wie oft sieht man den da drin? Sieht man nur x minus Lambda oder sieht man vielleicht x minus Lambda hoch 5 oder so? Da guckt man also, wie oft steckt die Nullstelle da drin. Das ist die algebraische Vielfachheit. Die geometrische Vielfachheit gibt an, wie groß die Dimension des dazugehörigen Eigenraums ist. Und es wird jetzt immer wieder um die Frage gehen, sind diese beiden Zahlen gleich oder sind sie unterschiedlich? Was wir schon wissen, ist, dass die geometrische Vielfachheit, also die Dimension des Eigenraums, nach oben begrenzt ist durch die algebraische Vielfachheit. Oder anders gesagt, wenn wir verstanden haben, wie oft der Eigenwert als Nullstelle vorkommt, dann ist das eine obere Schranke dafür, wie groß der Eigenraum sein kann. Aber diese beiden Zahlen müssen nicht gleich sein. Wir sehen nachher ein Beispiel, wo die mal unterschiedlich sind. Und das ist dann etwas, was die Diagonalisierbarkeit verletzt. Das sagt unter anderem dieser Satz. Bei diagonalisierbaren Abbildungen, da müssen diese beiden Zahlen immer übereinstimmen. Okay, das ist also jetzt unsere Voraussetzung in B. Wir wollen zeigen, dass wenn die Alpha so schön zerfällt und wenn die geometrische und die algebraische Vielfachheit immer übereinstimmen für die ganzen Eigenwerte, dann ist Alpha diagonalisierbar. Was müssen wir also tun? Wir müssen jetzt von dieser Voraussetzung in B ausgehen und müssen eine Basis aus Eigenvektoren finden. Okay, das ist zu tun. Da steigen wir wieder ein und Sie löchern mich einfach unterwegs mit Fragen, sobald das nötig ist. Einverstanden? Doch, klar? So? Perfekt? Ja, Sie sind halt sehr zurückhaltend. Das ist in Ordnung. Das nehme ich so. Sie beschweren sich, wenn es Ihnen nicht gut geht, oder? Oh, okay. Gut, machen wir das. Beschweren Sie sich. Das ist in Ordnung. Tag habe ich umgeschaltet. Dann kommen wir jetzt auf jeden Fall da, das geht schon dran. Voraussetzung haben wir gerade nochmal ausführlich wiederholt. Jetzt fange ich also einfach mit den Eigenvektoren. beiden Werten an, ich schreibe die mal so hin und zerlege P Alpha in Linearfaktoren, sodass man wirklich sieht, wie P Alpha dann aussieht.
Und
gibt es also dann die geometrische Fehlbarkeit. Und von der wissen wir, dass sie gleich KI ist, das steht in der Voraussetzung in B. Und da können wir jetzt was draus ablesen, denn wie ist das? Ich komme ja auf den Grad von P Alpha mit der Gradformel, indem ich einfach gucke, wie viele Linearfaktoren habe ich und jeder trägt zum Grad von P Alpha einen bei. 5 Linearfaktoren heißt der Grad ist 5 und so weiter. Das heißt, ich gucke jetzt bei jedem dieser Nullis, wie oft kommt das vor? Das sagt mir die algebraische Vielfalt. Und das ist dann der Beitrag von diesem Stückchen in dem Polynom P Alpha zum Grad. N kann ich also schreiben als Summe über diese KIs. Das heißt, dass die Dimension von V, die ja ebenfalls N ist, denn das wissen wir, das charakteristische Polynom hat als Grad eine Dimension Vektorraums, dann ist das N, was dasselbe ist wie die Summe über die KI, was dasselbe ist, jetzt wird es interessant, wie die Summe der Dimensionen der Eigenräume, denn die Dimension des Eigenräumes ist jeweils das dazu passende KI. Das steht in B. In B steht geometrisch und algebraisch. Also gleich. Aha. Das ist jetzt auch die Summe über die Dimension der KI. Wie habe ich jetzt B benutzt? Was haben wir in der gleichen Folge vor genau einer Woche getan? Da haben wir gezeigt, dass bei diagonalisierbaren Abbildungen man den ganzen Vektorraum als direkte Summe der Eigenräume schreiben kann. Wie sind wir da vorgegangen? Wir haben angefangen mit einer Basis aus Eigenvektoren, dann haben wir angefangen zu basteln, haben gesehen, der ganze Vektorraum ist die Summe der Eigenräume. Und dann haben wir doch irgendwie herausgefunden, warum diese Summe direkt ist. Warum also ein Vektor nicht gleichzeitig Eigenvektor zu verschiedenen Eigenwerten sein kann, beziehungsweise sich als Summe von Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten schreiben kann. Und so. Das haben wir gemacht, das war ein Argument mit in dem Beweis und wir haben das dann später nochmal rausgegriffen als Korollar für zwei verschiedene Eigenwerte und Eigenvektoren, aber nicht allgemeiner. Im Beweis haben wir es allerdings allgemeiner gemacht und das kann ich jetzt benutzen. Denn was steht hier? Hier steht die Summe über die Dimensionen der einzelnen Eigenräume. Und worauf ich jetzt hinaus möchte für den Zettel, ist, ich behaupte, dass die Summe dieser Eigenräume i in Wirklichkeit eine direkte Summe ist. So, haben wir gezeigt. Länger, keine Ahnung, 9, 2, 3 und sowas, kann ich nachgucken. Das wissen wir also schon. Und jetzt kommt die Übersetzungsleistung. Was heißt das für die Dimensionen, die wir da oben sehen? Normalerweise ist es ja so, wenn ich eine Summe von Teilräumen habe, dann ist die Dimension der Summe die Dimension des einen plus die Dimension des anderen minus die Dimension des Schnittes. Das ist die Dimensionsformel aus Satz 318, sag ich mal. Gucken wir gleich nach. Das möchte ich hier anwenden. Bei einer direkten Summe muss ich mich nämlich um diese Durchschnitte nicht kümmern. Das heißt, das hier bedeutet, dass dann die Summe der Dimension der I dasselbe ist wie die Dimension der Summe der I und das ist N. Darauf möchte ich hinaus. Ich möchte darauf hinaus, dass wenn ich diese Teilräume nehme, dass dann die Summe davon schon als Dimension N hat. Das ist was anderes, als zu sagen, dass die Summe der Dimensionen N ist. Und dass ich hier Summe und Dimension sozusagen vertauschen darf und dass ich nicht die Durchschnitte irgendwie abziehen muss, liegt daran, dass es eine direkte Summe ist. Das heißt, hier habe ich das Argument benutzt aus dem Beweis vom Anfang des Kapitels. Also ich sage mal vor einer Woche, was ist passiert. So, das muss ich jetzt hier geschickt unterbringen. Mit dem richtigen Zeichen. Die Latein. Dimension der Symbolik. Einschätzen, wie weit die Dimension des Eigenraums weg ist von der maximal möglichen. Dimension, das ist alles sehr interessant. Und dazu kommen wir in diesem Kapitel noch ein bisschen und in Kapitel 10. Das ist jetzt so, ne, da geht es technisch ans Eingemachte, wir müssen jetzt ein bisschen durchhalten, ein paar Wochen werden wir das alles besprechen. Aber in dieser Vorlesung kommen wir auch an den Punkt, wo der Stoff nicht mehr für die dritte Klausur relevant ist. Da sage ich Ihnen dann genau Bescheid hier. Das jetzt alles, das ist natürlich nicht im Kernthema der Klausur, weil wir jetzt schon so fortgeschritten sind mit Eigenwerten, bla bla bla. Aber das alles ist noch total sinnvoll und nützlich und kann Ihnen dabei helfen, Aufgaben schneller zu lösen, als wenn Sie diese ganzen Tricks nicht mit berücksichtigen. Aber es kommt dann der Punkt, wo ich sage, so, ab hier ist es nur noch für den Abschluss relevant, also für die Modulprüfungsklausur am Ende, aber nicht mehr für diese Zwischenklausur. Da kriegen Sie dann ein klares Signal. Bevor wir weitermachen, hier kommt jetzt so ein kleines Korollarchen. Einmal die Frage an Sie, ob Sie mit Satz 9.14 dann erstmal zufrieden sind. Beispiele immer gerne, also für Anwendungen oder Umformulierungen oder so. Sagen Sie es schon gut. Bald kommt die dritte Klausur. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen eher wenig Rückfragen oder wenn dann mal so einzeln nach der Vorlesung oder per E-Mail, was total okay ist. Und Sie können mich gerne überrennen in den Extrasprechstunden, die ich mache. Und dann ist ja auch noch Mathe nach, Mathe treffen und bla bla bla. Sie haben genug Möglichkeiten, aber ich habe jetzt gerade Zeit. Nutzen Sie das, wenn Sie irgendwo merken, oh, da wüsste ich gern mehr oder dieses Beispiel brauche ich bitte nochmal ausführlicher. Dann sagen Sie schon Lüg, denn jetzt gerade habe ich Zeit und mache dann gerne Podcast-Folgen für Sie. Das alles jetzt hilft Ihnen noch bei der Klausurvorbereitung. Denke ich. In Korollar 9.15 halten wir eine Konsequenz fest, die super praktisch ist und bei der leider auch immer wieder Fehler gemacht werden. Erst besprechen wir das Korollar. Unter unseren Generalvoraussetzungen, die wir so haben, gilt für einen Endomorphismus Alpha von V, dass wenn die Anzahl der Eigenwerte genauso groß ist wie die Dimension des Vektorraums, dass dann die Abbildung diagonalisierbar sein muss. Und wir sehen gleich warum. Das ist Hintergrund. Vorsicht! Die Umkehrung ist falsch. Und das ist ein total beliebter Fehler. Ich weiß gar nicht, wie oft Studis mir schon versucht haben zu erzählen, dass wenn eine Abbildung diagonalisierbar ist, dass man dann ja genauso viele verschiedene Eigenwerte finden muss, wie die Dimension vorgibt. Und das ist einfach Quatsch, das stimmt einfach nicht. Und Sie können sich auch sofort selber Beispiele überlegen, in R3 oder so, wo das schief geht. Es gibt wunderschöne diagonalisierbare Abbildungen mit viel weniger Eigenwerten, als die Dimension vorgibt. Also da bitte großes Warnschild reinmalen oder Stoppschild oder was auch immer. Die Umkehrung dieser Aussage hier. Okay, und woran liegt es, dass man, wenn das Spektrum so groß ist, dann so viel weiß? Da gehe ich nochmal zurück an die Tafel, da passt das nämlich ganz entspannt hin.
Yeah.
das heißt, dass wir dann sofort eine Basis aus Eigenvektoren hinschreiben können. Wir nehmen nämlich einfach einen Eigenvektor zu jedem dieser Eigenwerte, die bilden eine linearunabhängige Menge mit n Elementen mit Basis. Ja, zack, mehr ist nicht zu tun. Wir könnten auch sagen, 14 benutzen, das steht hier in meinen Notizen, aber ich habe gerade spontan was anderes gemacht.
Welche Eigenvektoren können Sie jetzt da schon
erspähen, ohne weitere Rechnung. 1, 2, 3, 4, 5, 27. Toll. Sie dürfen anfangen.
Also, ein Wert ist 3 und der zugehörige Eigenvektor ist B3.
Genau. Ist das der einzige Eigenvektor dazu?
Ja.
Sie haben gesagt, der dazugehörige. Gibt es noch mehr?
Nein.
Was denken die anderen? Sehr, danke, danke, danke. Sehr, sehr guter Einwand hier. Was denken die anderen? Ist B3 der einzige Eigenvektor, den es zu diesem Eigenwert gibt, zu 3?
Nein, weil es kann auch Vielfache von B3 geben und die haben wir schlussendlich auch in demselben Eigen.
Genau. Ja. Es hängt vom Körper ab. Wenn der Körper mit 2 Elementen ist, dann könnte es sein, dass Sie recht haben und dass das wirklich der einzige Eigenvektor ist, weil nämlich die anderen Vielfachen dann nur noch der Nullvektor wären und der ist ja kein Eigenvektor. Das ist aber ein super spezieller Fall, den wir hier nicht haben. Da steht der Körper als R. Alle R-Vielfachen von B3 sind ebenfalls Eigenvektoren, nicht nur B3. Also Vorsicht. Und es könnte sogar noch mehr geben. Deswegen, ich bin nur deshalb hellhörig geworden, weil Sie gesagt haben, der Eigenvektor dazu ist das. Wenn Sie so formulieren, dann können Sie fast sicher sein, dass ich darauf anspringe und nachfrage, ob das so gemeint ist. Vielleicht war es ja gar nicht so gemeint, aber ich habe nachgefragt.
War so gemeint.
Danke für die Ehrlichkeit. Vielleicht haben ja ein paar andere auch in ihrem Kopf irgendwie gehabt, Eigenvektoren sind sowas eindeutig Bestimmtes. Nee. Wenn der Körper sehr klein ist, dann kann sowas passieren. Aber hier, so wie wir arbeiten jetzt mit dem Körper der reellen Zahlen, überhaupt nicht. B3, also 001, in diesem Fall ganz konkret, ist ein Eigenvektor zu 3. Aber 002 auch und 00-1 auch. Die gehen alle auf 3 nach sich selber. Merken, nicht nur Sie, sondern alle, denn vielleicht hatten ja noch mehr Leute so einen ähnlichen Denkfehler. Und danke, dass wir das hier besprochen haben. Danke an die anderen, die mit aufgepasst haben. Bestimmt finden wir noch einen Eigenwert, oder?
Eigenwert 1 zu B1.
Genau. So, und jetzt wieder die Frage, kann mir jemand noch andere Eigenvektoren sagen zum Eigenwert 1? Ja.
X mal B1 mit X Element der reellen Zahl mit der 0.
Was ist mit der 0? Ist 0 erlaubt?
Nein.
Genau. Danke. Sehr gut, Bonuspunkte. Denn der Nullvektor ist ja kein Eigenvektor. Dann schreiben wir das in eine Abbildungsmatrix hin. Dann sehen wir auch nochmal, was los ist. Das bestätigt, was wir gerade schon gesehen haben. Die Abbildungsmatrix sieht folgendermaßen aus. 1, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Diese schönen Diagonaleinträge da, wo außerhalb der Diagonale auch nur Nullen stehen, die sind immer Hinweise auf Eigenwerte. Wenn wir also das vorher noch nicht gesehen haben, dann sehen wir es vielleicht jetzt in der Matrix. Interessant ist die zweite Zeile, in der wir sehen, da ist so ein Vektor, der wird nicht einfach auf ein skalares Vielfaches von sich selbst abgebildet. Und da könnte man jetzt versucht sein, zu sagen, dann gibt es also bestimmt jetzt nicht mehr so viele andere Eigenvektoren zum Eigenwert 3, sondern der Eigenraum ist vielleicht nur eindimensional. Könnte sein. Für Spezies, die schon mehr wissen, als wir alle so kollektiv in dieser Vorlesung und die schon was zur Normalform wissen, ja, man kann, wenn man nur auf die Matrix startet, jetzt schon mehr wissen. Und das sage ich deshalb, weil es ein Teaser ist. In ein paar Wochen, wenn wir noch ein bisschen mehr Theorie entwickelt haben, dann gucken Sie auf so eine Matrix und wissen sofort alles. Keine Fragen mehr. Ist das nicht toll? Das können wir jetzt noch nicht. Aber naja, noch ein paar Wochen. Und dann sehen Sie so eine Matrix und alles ist klar. Keine weiteren Fragen, keine weiteren Rechnungen, sondern die Lage ist dann sofort klar.
Was würde man denn jetzt schon sehen? Also würde ich das mal verraten?
Soll ich das jetzt wirklich teasern? Okay. An dem Kästchen unten rechts, 3103, sieht man, dass der Eigenraum zu 3 nur Dimension 1 hat und nicht Dimension 2. Und er müsste Dimension 2 haben, damit die Abbildung diagonalisierbar ist. Ist sie also nicht? Aber ich verrate Ihnen nicht, warum. Sondern wir rechnen nochmal zu Fuß. Wir benutzen das, was wir jetzt wissen. Wir greifen nicht vor, denn das, was wir da jetzt machen und was so bei einigen hier im Raum jetzt das Gehirn schon automatisch gemacht hat, das müssen wir uns erst verdienen. Da müssen wir erst noch ein bisschen arbeiten. Wir berechnen P Alpha, um zu gucken, ob wir irgendwelche Eigenwerte übersehen haben. Kann ja sein. 1 und 3 haben wir gesehen, da wäre jetzt theoretisch noch Platz für einen weiteren. Gucken wir also nach. P Alpha können wir ausrechnen. Hier steht eine Rechnung, aber viele von Ihnen haben vielleicht im Kopf viel schneller gerechnet, denn das ist ja eine Dreiecksmatrix. Und wenn man dann das charakteristische Polynom ausrechnen will, dann sieht man vielleicht vor dem inneren Auge die Matrix, bei der man die Determinante bilden muss. Die ist auch eine Dreiecksmatrix. Zack, Diagonale fertig. X minus 1 mal X minus 3 zum Quadrat kommt raus. P-Alpha zerfällt also in Linearfaktoren. Da stehen keine irreduziblen Polynome vom Grad 2 oder größer. Man kann wirklich sehen, dass 1 und 3 die einzigen Eigenwerte sind. Und bei 1 ist jetzt die Lage auch klar, denn bei 1 ist die algebraische Vielfachheit 1 und deswegen muss jetzt die geometrische Vielfachheit auch 1 sein. Da gibt es keine weiteren Fragen. Aber bei der 3, da gibt es schon noch weitere Fragen. Also ich habe jedenfalls noch welche. Wenn ich jetzt vergesse, was ich weiß und so tue, als hätte ich keine Ahnung und nur die Matrix kenne, dann weiß ich jetzt bei 3 noch nicht Bescheid und muss mir also die Eigenräume dazu nochmal angucken. So, aufgeschrieben habe ich jetzt, dass wir mit dem Eigenwert 1 beginnen und dass wir eine Basis für den Eigenraum zu 1 hinschreiben können, indem wir uns einfach erinnern, was wir vorhin schon gemeinsam gesehen haben. Der erste Basisvektor B1 war doch schon ein Eigenvektor zum Eigenwert 1. Das heißt, der erzeugt einen eindimensionalen Teilraum, der im Eigenraum zu 1 liegt. Und wenn der Eigenraum zu 1 sowieso nur Dimension 1 hat, dann war es das. Das heißt also jetzt, so könnte man anfangen, wenn man das konkret machen will, dann sage ich jetzt, ich habe jetzt mit dem ersten Basisvektor schon einen Eigenvektor gefunden, den behalte ich, der kommt in meine Basis hoffentlich aus Eigenvektoren. Hier weiß ich ja, dass es nicht klappt, aber da in dem Fall würde man genauso anfangen, würde sagen, B1 behalte ich und dann mache ich weiter und gucke jetzt auf den nächsten Eigenwert. Der nächste Eigenwert, ich bin zu schnell. Wer möchte nochmal nachfragen oder noch mehr Erklärung dazu haben, warum ich weiß, dass ich, wenn ich mir B1 geschnappt habe oder ein Vielfaches davon, außer 0, dass ich dann fertig bin mit dem Eigenraum zu 1. Wem ist jetzt noch nicht klar, dass ich jetzt weitergehen kann zum nächsten Eigenwert und dass es über 1 nichts mehr zu wissen gibt? Sie müssen mich doch bremsen, wenn ich hier so... Also, von alleine bremse ich nicht, weil ich mich gerade mal so freue. Sie müssen das sagen, Sie müssen rufen, Stopp, oder Sie können auch ein Schild hochhalten. Ich reagiere auch auf Schilder, ja. Erste Frage. Wer erklärt mir, warum der Eigenraum zum Eigenwert 1 nur Dimension 1 haben kann und warum er nicht noch größer sein kann? So, wer erklärt das? Das haben bestimmt ein paar Leute schon verstanden.
Weil bei dem charakteristischen Polynom der Bestandteil x minus 1 den Exponenten 1 hat.
Dankeschön. Genauso sieht es aus. Die Nullstelle 1 kommt in P-Alpha nur einmal vor. Das kann man an der Zerlegung von P-Alpha in Linearfaktoren sehen. Da steht x minus 1 nur einmal. Und ich habe es auch nicht irgendwie vergessen zusammenzufassen, sondern es steht da schon zusammengefasst. Die algebraische Vielfachheit ist also 1 und die algebraische Vielfachheit ist eine obere Grenze für die geometrische. Die geometrische kann also jetzt nur 0 oder 1 sein, aber 0 geht nicht. Die Dimension eines Eigenraums ist nicht 0. In dem Moment, wo ein Eigenwert vorkommt, ist die Dimension des Eigenraums schon mal mindestens 1. Also ist sie jetzt mindestens 1 und höchstens 1 und deswegen genau 1. So, da haben wir also aufs Polynom geguckt und das hat uns das gesagt. Besser? Jetzt so, darf ich einmal. Dann stelle ich jetzt die gleiche Frage für den Eigenwert 3. Wer kann jetzt für mich einschränken, welche Dimensionen möglich sind für den Eigenraum zum Eigenwert 3? Wo steht jetzt Info dazu und was können wir daraus ablesen? Genau. 0 geht nicht, weil die Dimension des Eigenraums mindestens 1 ist in dem Moment, wo der Eigenwert vorkommt. Und Sie haben völlig richtig argumentiert, der Exponent, der da dran steht bei x minus 3 im Polynom, ist 2. Also ist die algebraische Vielfachheit 2. Deswegen haben wir zwei Möglichkeiten, die wir erstmal ohne weiteres Wissen aus der Zukunft, schöne Grüße an unsere Zukunfts-Ichs, also weitere Infos haben wir nicht. Wir wissen nur, die Dimension des Eigenraums ist 1 oder 2. Und je nach Aufgabestellung reicht das vielleicht schon. Vielleicht frage ich Sie in der Klausur sowas, hier Abbildung, bla bla bla, geben Sie doch mal eine Schätzung für die Dimension der Eigenräume. Also irgendwie eine qualifizierte Schätzung und dann könnte man sowas hinschreiben, dann bin ich schon glücklich. So, und das war jetzt nicht so schlimm, da haben wir nur aufs Polynom geguckt. Aber vielleicht frage ich auch, so hier in Fällen, wo es zwei Möglichkeiten gibt, da berechnen Sie mir bitte genau, welche der Möglichkeiten es ist. Und dann müssen wir jetzt noch weiterarbeiten. Und der Witz ist, wir können das auch. Wir können zu Fuß, ein bisschen mühsamer, aber wir können zu Fuß tatsächlich entscheiden, was da los ist. Hier steht nochmal die Begründung, die wir gerade schon besprochen haben, warum der Eigenraum zu 3 Dimension 1 oder 2 hat. Wir kennen auch schon einen Eigenvektor zu 3, nämlich den dritten Basisvektor, B3. Das heißt, den können wir schon mal festhalten. Und jetzt ist nur die Frage, finde ich jetzt noch mehr zum Eigenwert 3, so dass also der Eigenraum insgesamt Dimension 2 hat und ich eine Basis aus Eigenvektoren finde und Alpha der auch ein bisschen. Problem ist, oder finde ich das nicht? Und rausfinden kann ich das, indem ich die Dimension des Eigenraums wirklich ausrechne. Das geht ja. Der Eigenraum ist doch der Kern einer Abbildung, die ich gleich zeige. Dimensionen von Kernen können wir ausrechnen. Das ist zwar nicht immer schön, aber es geht. Zu Fuß oder über die Dimensionsformel, Stichwort Abbildungsmatrix. Rang der Abbildungsmatrix ist die Dimension des Bildes. Zack, kriegen wir die Dimension des Kerns geschenkt, ohne den Kern selber wirklich bestimmen zu müssen. Und ich freue mich dann über solche Tricks, das heißt, ich muss keine Basis finden, sondern ich kann nur ein bisschen mit der Matrix rumrechnen und kriege die Dimension dann raus. Die Abbildung, die wir uns dazu anschauen müssen, ist Alpha minus 3 mal Identität. So, warum? Wenn ich einen Eigenvektor habe zu Alpha, zum Eigenwert 3, dann wird er ja von Alpha auf 3 mal sich selber abgebildet. Das heißt, wenn ich den mit Alpha minus 3 mal Identität abbilde, geht der auf 0. Und umgekehrt. Der Kern dieser Abbildung, Alpha minus 3 mal Identität, ist genau dasselbe wie der Eigenraum zu 3. Anstatt also jetzt weiter mit dem Eigenraum rumzurechnen, rechne ich mit dem Kern dieser Abbildung rum. Und behaupte einfach, dass ich das besser kann, weil ich bei Kern und Bild Dimensionsformeln und so Zeug zur Verfügung habe. Da habe ich einfach mehr Werkzeuge. Also bei einem Werkzeugkasten ist die Schublade zu Eigenräumen noch nicht so prall gefüllt. Die zu Kern und Bild, die ist, ja, da greife ich jetzt mal so rein. Wir greifen zusammen rein und bestimmen also jetzt die R-Dimensionen von Bild und Kern von Alpha minus 3 mal Identität. Dimensionen, okay, so. Schön, ist heute meine Aussprechweise für das Wort. So, erstmal brauchen wir eine Matrix zu Alpha minus 3 mal Identität. Können wir auch basteln. Wir nehmen eine für die Abbildung, die wir haben, und dann minus 3 mal die Einheitsmatrix. Denn wenn ich die gleiche Basis habe, zweimal für die Abbildungsmatrix, dann kann ich bei der identischen Abbildung immer einfach die Einheitsmatrix nehmen und bei Vielfachen davon dann eben entsprechende Vielfache der Einheitsmatrix. Das ist wieder die Schönheit von Abbildungsmatrizen. Und dann schreibe ich das hin und sehe schon, oh, in der Matrix wird alles ganz schön übersichtlich. Wenn ich die gleiche Basis benutze wie vorher, dann kommt für die Abbildung Alpha minus 3 mal Identität nämlich einfach raus, minus 2, 0, 0, 0, 0, 1 und 0, 0, 0. Das ist eine sehr handliche Abbildungsmatrix. Ich kann den Rang sofort sehen. Sie können auch den Rang sofort sehen. Erklären Sie mir, wie Sie den sehen. Genau, Finger sind toll. Sagen Sie mir, wie Sie den Rang sehen.
Naja, man hat halt zwei Vektoren, die zusammen eine Menge aus den ja unabhängigen Vektoren bilden.
Genau, und dann läuft da noch der Nullvektor rum und der stört halt nicht, aber zählt auch nicht dazu. Genau so ist es. Der erste sieht aus wie minus 2 mal der erste Standardbasisvektor. Der zweite ist der dritte Standardbasisvektor. Zusammen ergeben die eine ja unabhängige Menge der Größe 2. Der Nullvektor ist da egal an der Stelle. Das heißt, wir finden jetzt raus, durch Hingucken, dass der Zeilenraum Dimension 2 hat. So, wenn das eine Klausuraufgabe wäre, würde mir genau das reichen. Ich sehe, dass der Zeilenraum Dimension 2 hat. So, also ist der Rang 2. Also ist die Dimension des Bildes 2. Also ist mit dem Dimensionssatz die Dimension des Kerns 1. Und der Kern war der Eigenraum. Also ist die Dimension des Eigenraums 1. Das haben wir jetzt rausgefunden. Und es war gar nicht so schlimm. Wir haben nur so eine Matrix gebastelt und den Rang abgelesen. Jetzt steht da noch ein bisschen Zeug. Und dann die Schlussfolgerung. Und da wäre toll, wenn Sie jetzt nochmal in Ihren Worten erklären, wie ich auf diese Schlussfolgerung gekommen bin. Ich behaupte, dass jetzt Alpha nicht diagonalisierbar ist. Dass wir also leider nicht, so wie gewünscht, so wie ein Korollar jetzt so fortsetzen können und eine Basis aus Eigenvektoren basteln können. Die Voraussetzungen sind ja auch nicht erfüllt. Aber hätte sein können, dass die Abbildung trotzdem diagonalisierbar ist und dass es dann geht. Hier funktioniert es nicht. Warum nicht? Wer erklärt das jetzt nochmal für mich? Wo geht's schief? Warum ist es schlimm, dass der Eigenraum nicht so groß ist, wie er theoretisch hätte sein können? Ja.
Das wollte ich immer noch kürzen, weil wir haben ja gezeigt, falls Alpha diagonalisierbar sein sollte, müsste ja am Ende die algebraische Vielfachheit vielleicht eine geometrische Vielfachheit sein, aber das ist hier nicht gegeben, deswegen ist es nicht möglich.
Genau so ist es, vielen Dank. Und das ist meiner Meinung nach hier auch das kürzeste Argument. Genauso würde ich es auch machen, ich würde auch einfach hingehen und sagen, für den Eigenraum gibt es die Möglichkeiten Dimension 1 oder 2 und dann kann man sich ja vorher schon überlegen, Dimension 1 würde heißen, kleiner als die algebraische Vielfachheit, das heißt, Diagonalisierbarkeit ist dann schon mal off the table. Dimension 2 würde heißen, die beiden Vielfachheiten sind gleich. Und dann haben wir mit dem Resultat 9,14 die Harmonisierbarkeit. Man kann es also wirklich sofort ablesen. Und es ist richtig gut, das zu üben. Also so mit Polynomen und Abbildungen rumzuspielen und dann immer zu gucken, was sind die Möglichkeiten für die Eigenräume. Bei dieser Größe weiß ich das, bei dieser Größe weiß ich das. Okay? So, Spaß mit der Harmonisierbarkeit.
Warum hat der keine Dimension 1, wenn die Dimension vom Bild 2 ist?
Genau deshalb. Wer erklärt es? Sie können das alle. Sie können das alle erklären. So, in welchem Raum arbeiten wir und welche Dimensionsformel habe ich jetzt gerade benutzt, um genau das, was Sie nochmal wiederholt haben, zu schlussfolgern? Also, der Rang der Abbildungsmatrix war 2, die Dimension des Bildes war also 2. Und dann, was mache ich dann weiter?
Naja, unser Vektorraum war ja 3 und die Dimension von V ist gleich die Dimension von Wirklichkeit.
Genau das ist es. Das heißt, die 1 war das, was noch fehlte von der 2 zur 3. 3 war die Dimension des gesamten Vektorraums. So, schön. Sehr schön. Sie merken das, wir üben hier die ganze Zeit genau das Zeug, was Sie in der dritten Klausur brauchen. Rauf und runter. Und nicht umsonst habe ich hier so viele von diesen Beispielen, wo wir auch immer wieder diese Basics mitüben. Genau deshalb. Weil ich mir vorstelle, dass es Ihnen dann zwar zu den Ohren wieder rauskommt, und das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich werde deswegen nachts nicht schlecht schlafen, weil ich weiß, dass Sie in der dritten Klausur dann da sitzen und sagen, ja, okay, das habe ich mit Frau Heuerkamp tausendmal gemacht, ich weiß, dass Sie das geht. Und wenn ich sie gelangweilt gähnen sehe, dann werde ich mich ein bisschen freuen. So. Ab jetzt ist der Stoff nicht mehr für die dritte Klausur relevant, sondern nur noch für die Abschlussklausur. Wir atmen einmal kurz durch und wissen, dass das, was jetzt kommt, wichtig ist, aber eben nicht mehr für die dritte Klausur. Jetzt sehen Sie ja schon ein bisschen fröhlicher aus als am Anfang der Vorlesung. Das ist schön. Danke. Dann duschen wir doch mal auf die nächste Seite. Boah, dann haben wir noch so viel Zeit, das ist ganz toll. Hier kommt die nächste Seite. Oh, ein Satz. Oh. 9,17. Und hier geht es um ganz viel Zeug, was diagonalisierbar ist, gleichzeitig. Das ist ein Satz für die mathematische Allgemeinbildung, der gar nicht so eine große Rolle spielt in der Vorlesung, aber der einfach schön ist. Und mit dem wir auch nochmal so ein paar Basics im Umgang mit Endomorphismen üben können. Da ist folgendes los. Generalvoraussetzung, bla wie immer. Jetzt kommt eine Indexmenge. Wenn ich mit einer Indexmenge anfange, dann heißt das für Sie eigentlich immer nur, mir ist egal, wie viele es gibt von was auch immer. So. Wenn ich gesagt hätte, sei n aus n und ich nehme so viele, okay, dann will ich halt nur endlich viele haben. Wenn ich eine Folge hinschreibe, die indiziert ist mit natürlichen Zahlen, dann meine ich, okay, mir ist egal wie viele, aber wenigstens noch abzählbar. Wenn ich eine Indexmenge hinschreibe, heißt es, es ist mir völlig egal. Das können jetzt wirklich beliebig viele Endomorphismen sein, die wir gleichzeitig angucken. Ich nummeriere sie mit der, nummerieren ist schon falsch, ich indiziere sie mit der Indexmenge durch. Nummerieren suggeriert irgendwie schon, dass es abzählbar ist, das will ich nicht. Und diese ganzen Endomorphismen fasse ich zusammen in einer Menge Skriptarten. So, wie sind da jetzt? Woher die kommen, ist völlig egal. Und ja, es ist möglich, solche Mengen hinzuschreiben, und zwar auch überabzählbar. Viele ist alles überhaupt kein Problem. Wir kennen genug Mengen, die überabzählbar sind, mit denen man sowas basteln kann. Das kommt also in der Natur tatsächlich vor. Und das Einzige, was wir über diese Endomorphismen in der Menge Skript A voraussetzen, ist erstens, sie sollen alle diagonalisierbar sein und zweitens, sie sollen, wenn man sie hintereinander ausführt, jeweils miteinander vertauschbar sein. Das ist tatsächlich was Besonderes. Normalerweise predige ich ja immer von früh bis spät, dass es bei der Hintereinanderausführung von Abbildungen auf die Reihenfolge ankommt. Ist ja auch so. Aber hier soll es ausnahmsweise mal so sein, für diese speziellen Abbildungen, dass die Reihenfolge egal ist. Und dann, das ist jetzt das Tolle an dem Satz, dann behaupte ich, kann man eine Basis finden, eine Basis für V, die aus Vektoren besteht, die eben nicht nur Eigenvektoren sind für manche von diesen Abbildungen, sondern für alle gleichzeitig. Ich kann also dann, egal welche Abbildung aus Skript A ich da loslasse, auf den Vektorraum V, mithilfe dieser Basis kann ich sofort genau sagen, was passiert. Ich kann die Bilder ganz konkret hinschreiben über skalare Vielfachheit, denn es ist eine Basis aus allen Vektoren. Egal welche Abbildung aus Skript A ich nehme. Das ist ziemlich toll. diese Eigenschaft, dass man Basen finden kann aus allen Vektoren gleichzeitig für verschiedene diagonalisierbare Abbildungen, das nennt man häufig auch simultane Diagonalisierbarkeit. Simultan im Sinne von alles gleichzeitig. Und ich wollte, dass Sie das mal sehen, das ist ein sehr schöner Satz, den wir jetzt gemeinsam beweisen. Egal wie relevant der für die lineare Algebra jetzt weiter ist, wir haben nicht so oft solche Mengen, auf die man das anwenden kann. Aber das Konzept ist irgendwie interessant und die Argumente sind schön. Finde ich jedenfalls, wie immer dürfen Sie mir widersprechen. Und wir gehen jetzt einfach mal auf die andere Seite zum Beweisen. Ich gucke mal eben, nee, da ist keine Notation. Das heißt, wir steigen hier im Beweis direkt mit Notation ein. Endlich erzeugt über k. Wir können also jetzt eine Zahl n für die Dimension hinschreiben, n aus n0. Und der Spezialfall, dass die Dimension 0 ist, ja, den erledigen wir am Anfang. Danach ist die Dimension mindestens 1 und wir machen Induktion. Induktion über die Dimension von v. Beweis, wie heißt es den Satz 17? Induktion über die Dimension von V endlich erzeugt, könnte heißen, dass V einfach der Nullraum ist, das ist erlaubt. Und dann wäre n gleich 0, also gucken wir uns den Fall einmal an. Na, wenn n gleich 0 ist und wenn der Vektorraum nur aus dem Nullvektor besteht, dann ist die einzige Abbildung, die es gibt, die Nullabbildung, die dann gleichzeitig die identische Abbildung ist. Ja, okay, die ist diagonalisierbar auf langweilige Weise, aber es ist dann eben auch der einzige Endomorphismus, sodass also diese Menge Skript A nur ein Element sein kann, höchstens, wenn sie nicht leer ist. Und das heißt, dass die Aussage banal ist. Wenn man nur eine Abbildung da hat, dann kann man natürlich eine Basis aus Eigenvektoren dazu finden, wenn diese eine Abbildung diagonalisierbar ist. Und die identische Abbildung ist diagonalisierbar. N gleich 0 ist also langweilig. Darf ich hinschreiben? N gleich 0 ist langweilig. Egal. Jetzt wählen wir aus der Menge Skript A einen Endomorphismus auf besondere Weise aus und vorher muss ich erklären, warum es sinnvoll ist, das zu machen, also warum es überhaupt geht. Ich möchte was über die Anzahl der paarweise verschiedenen Eigenwerte sagen. Und wir haben ja Informationen darüber, wie viele Eigenwerte so ein Endomorphismus höchstens haben kann. Richtig? Wer kann das nochmal für mich wiederholen? Wie viele Eigenwerte kann so ein Endomorphismus immer höchstens haben? Was ist die obere Schranke? Eine Meldung, gut. Kann er überlegen noch? Ja, wenn die anderen überlegen, dann dürfen sie.
Also maximal n, weil die Matrix hat ja dann maximal n eigener. Also,
genau, die Hälfte habe ich nicht verstanden, aber ich habe verstanden maximal n und das ist genau richtig, deswegen kaufe ich das. Also die Anzahl der paarweise verschiedenen Eigenwerte ist höchstens n. Das kann man auf verschiedene Weisen begründen. Man kann das begründen dadurch, dass man höchstens so viele Eigenvektoren dann jeweils dazu finden kann, also nur eine höchstens n große Menge aus Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten, die dann sehr noch weniger unabhängig sein muss, und was Größeres gibt es nicht, wenn die Dimension n ist. Oder man kann sagen, das charakteristische Polynom hat Grad n, also im Körper k auf höchstens n 0 Stellen, haben wir bewiesen. Es gibt noch 10 andere Gründe. Aber okay, das ist unsere obere Grenze. Das heißt, wenn ich mir jetzt Leute aus Skript A hernehme, dann haben die höchstens n paarweise verschiedene Eigenwerte, da gibt es eine Grenze. Und dann kann ich doch jetzt einfach sagen, ich schnappe mir unter all diesen Leuten aus Skript A eine Abbildung Alpha mit maximal vielen paarweise verschiedenen Eigenwerten. Vielleicht sind das n, vielleicht sind das weniger, ich weiß ja nicht, wie diese Menge aussieht, aber auf jeden Fall gibt es sowas. Und das ist überhaupt nicht eindeutig bestimmt im Allgemeinen. Vielleicht gibt es sehr viele N-Morphismen da mit n paarweise verschiedenen Eigenwerten oder weniger, aber gleich vielen. Das stört aber nicht bei der Argumentation. Ich wähle die Anzahl maximal oder irgendwas weiter zu vorne. Und die Zahl kriegt auch noch einen Namen, die Zahl der verschiedenen Eigenwerte, die nenne ich mal K. Und wir beachten, K ist dann gleich N, wir beachten, dass Alpha überhaupt nicht eindeutig bestimmt ist, könnte ganz viele geben, das stört uns alles überhaupt nicht. Und jetzt kommt eine Farbunterscheidung. Und dann sind wir auch schon fertig. Der Beweis ist überhaupt nicht so lang, wie man denken würde, weil der Satz so schön ist. Erster Fall. Vielleicht ist dieses K ja gleich 1. Vielleicht haben alle Leute aus Alpha, aus der Menge Skript A, höchstens 1, weil damit auch genau einen Eigenwert. Und mehr geht gar nicht. Könnte sein. Überlegt, was das heißt. Der zweite Fall wird dann sein, dass da auch was rumläuft mit mindestens 2 Eigenwerten. Und dann gucken wir auch wieder, was passiert. K war ja die möglichst große Anzahl an Eigenwerten. Wenn also K 1 ist, heißt es, dass alle Elemente aus Skript A genau einen Eigenwert haben. Da ist jetzt nichts mit mehr Eigenwerten. Und wie sehen diagonalisierbare Abbildungen aus mit genau einem Eigenwert? So, da können Sie jetzt in Abbildungsmatrizen denken, wenn Sie wollen. Ich persönlich habe dann immer gleich so eine Matrix vor meinem inneren Auge, die mich quasi anspringt. Sie können in charakteristischen Polynomen denken. Sie können in Basis aus Eigenvektoren denken, was auch immer jetzt da bei Ihnen im Kopf abgeht. Erzählen Sie es mir. Wie sieht Alpha jetzt aus, wenn ich weiß, dass Alpha genau einen Eigenwert hat und diagonalisiert ist? Was macht Alpha? Wie bildet Alpha die Vektoren aus V ab?
Also auf der Diagonale sind dann lauter Lambdas und die sind alle gleich.
Genau. Sie haben auch eine Abbildungsmatrix vor Augen, die Sie angesprochen haben. Nennen wir den Eigenwert doch mal Lambda. Diagonalisierbar heißt, wir finden eine Basis aus Eigenvektoren. Also können wir so eine Abbildungsmatrix aufstellen, die eine Diagonalmatrix ist. Und überall steht Lambda, weil das der einzige Eigenwert ist. Das heißt, alle Vektoren gehen einfach auf Lambda mal sich selber. Alle. Und das haben wir jetzt nicht nur für dieses spezielle Alpha, sondern für alle Elemente aus Skript A, denn die haben ja alle genau einen Eigenwert. Das sind also alles skalare Vielfache von der identischen Abbildung. Die Abbildungsmatrix ist ein skalares Vielfaches der Einheitsmatrix. Okay, das ist doch mal eine Info, mit der wir was machen können. Hier benutze ich jetzt, dass es nur einen Eigenwert gibt, aber ich benutze auch die Diagonalisierbarkeit. Vorsicht! Nur weil eine Abbildung nur einen Eigenwert hat, heißt das nicht, dass sie ein skalares Vielfaches der identischen Abbildung ist. Dafür brauche ich zusätzlich noch die Diagonalisierbarkeit, sonst wird das falsch. Und wenn Ihnen das jetzt nicht klar ist sofort und Sie kein Beispiel vor Augen haben, dann sagen Sie es mir oder Jean-Luc, denn dazu brauchen Sie dann auf jeden Fall ein Beispiel, das ist wichtig. uns jetzt nichts weiter zeigen, denn ich habe ja gerade gesagt, alle Vektoren außer dem Nullvektor sind Eigenvektoren. Die gehen auf Lambda mal sich selber. Lambda gehört immer zu der entsprechenden Abbildung aus. Skript A. Jetzt nehme ich also einfach irgendeine Basis von V und dann ist das automatisch eine Basis aus Eigenvektoren für all diese Alphas aus A gleichzeitig. Einfach weil die ja alle skalare Vielfache der identischen Abbildung sind. Und damit meine ich dann immer gleichzeitig Eigenvektoren für alle Elemente aus Gruppe A. Das war der erste Fall. Im zweiten Fall, wo wir mehrere Eigenwerte haben, da kommt überhaupt erst die Induktion richtig zum Tragen. Die haben wir jetzt ja gar nicht gebraucht. Das haben wir einfach nur hingeguckt, dann sprang uns so eine Abbildungsmatrix an und die Lage war klar. Die Dimension des Vektorraums mindestens 2 und wir finden da jetzt schon mal Eigenräume zu verschiedenen Eigenwerten. Das macht die Lage interessanter. Und wir fangen mit einem Eigenwert an und einem Eigenraum dazu. Sein Name Lambda aus dem Spektrum. Ich bin jetzt wieder bei der besonderen Abbildung Alpha mit den möglichst vielen verschiedenen Eigenwerten. Und der Eigenraum dazu soll jetzt mal U heißen. Mit dem möchte ich losrechnen. Und erstmal gucken wir, was wir wissen über U. Naja, nicht so viel. Wir haben mindestens Dimension 1, denn Lambda kommt ja als Eigenwert vor. Kann er ganz V sein? Nicht so richtig. Wenn dieser Eigenraum ganz V wäre, dann wäre ja Lambda der einzige Eigenwert. Denn da ist ja kein Platz mehr für weitere. Aber das ist nicht so. Wir haben ja extra hingeschrieben, K ist mindestens 2. Es gibt also noch mindestens einen weiteren. Für den muss irgendwo Platz sein. Und deswegen ist U nicht ganz V. Das wiederum bedeutet, dass U kleinere Dimension hat als V und das heißt, dass wenn wir es schaffen, für U die Voraussetzung des Satzes irgendwie herzustellen, dass wir dann auf U die Induktionsvoraussetzung oder diese Voraussetzung, die da steht, anwenden. Das ist gut. Heißt also, dass wir jetzt irgendwie es hinkriegen müssen, dass wir für U und dann die Einschränkung von Alpha auf U oder überhaupt die Abbildung auf U diesen Satz benutzen können. Und dazu ist sehr viel zu tun. Es ist aber auch nicht klar, warum dieser Raum U invariant sein sollte unter den Abbildungen, die im Skript A liegen. Wir wissen ja nicht, wie aussehen. Aber wissen wir es doch. Und wir sehen auch gleich, wie die Voraussetzungen eingehen, dass die Abbildungen vertauschbar sind. Die haben wir bisher noch gar nicht benutzt. Ich zeige jetzt, oder wir überlegen uns zusammen, dass U invariant ist unter allen Leuten aus Skript A. Lambda multiplizieren. Alpha ist also nach einer Haltung. Ja, das Satzmitglied ist klar, das ist langweilig. Darum geht es ja hier. Es geht um Alpha I. Und um zu gucken, was damit passiert, bilde ich das jetzt noch mit Alpha. Wir sehen gleich, warum das sinnvoll ist, auch wenn wir uns das erstmal komisch vorkommen. Hintereinanderausführung von Abbildungen funktioniert ja so, das habe ich quasi rückwärts gedacht, dass ich erst mit der einen, dann mit der nächsten abbilde. Und normalerweise ist die Reihenfolge wichtig, aber nach Voraussetzung an die Menge Skript A ist es hier nicht wichtig und ich darf tauschen und dann passiert ein Wunder. U Alpha. Abgebildet mit Alpha I. U Alpha steht aber hier, das ist Lambda mal U. Abgebildet mit Alpha I. Und die Homomorphie-Eigenschaft sagt, dass es dasselbe ist wie Lambda mal U Alpha I. Ach, die Homomorphie-Eigenschaft. So schön. Und jetzt schauen wir auf die linke und auf die rechte Seite. Auf der linken Seite steht U Alpha I abgebildet mit Alpha. Auf der rechten Seite steht U Alpha I von links multipliziert mit Lambda. Was will uns das sagen? Das heißt, für das Bild von U unter Alpha I ist das Abbild mit Alpha dasselbe wie die Skalarmultiplikation mit Lambda. Sprich, wenn das nicht gerade 0 ist, ist es ein Vektor als Lambda. Und liegt deswegen auf jeden Fall in diesem einen Raum, denn da liegen ja alle Eigenvektoren drin zu Lambda und der Nullvektor. Sehr schön. Jetzt haben wir da so einen Teilraum V mit kleinerer Dimension. Wir können diese ganzen Alpha I darauf einschränken und kriegen dann Endomorphismen von U. Die sind dann, wenn ich sie auf U eingeschränkt habe, immer noch diagonalisierbar. Das kann man sich mit dem charakteristischen Polynom überlegen. Und dass das charakteristische Polynom von der Einschränkung ja ein Teil von dem Großen ist. Dann kann man sich noch überlegen, dass die Vertauschbarkeit auch erhalten bleibt. Denn wenn Alpha und Alpha I immer, also wenn Alpha I und Alpha J vertauschbar sind global, dann sind auch die Einschränkungen vertauschbar. Das heißt, wir haben sofort alle Voraussetzungen des Satzes für die Einschränkung auf U. Das müssen wir mal kurz hinschreiben.
Ich weiß noch nicht was, aber...
vielleicht noch irgendwelche Sätze hin?
Also hier, dass die Einschränkung der Dosierer ist, muss man, glaube ich, am besten mit welchen Nummer war das? Moment. Muss nachgucken. Lämmer mal 12. Das war dieses mit dem u-invarianten Teilraum. Und dann kann man P Alpha schreiben als P Alpha von der Einschränkung mal P Alpha auf den Faktorraum. Und hier unten, dass man das so zusammenbasteln kann, dass es wieder, dass die Realisierbarkeit ist dasselbe wie das V, die direkte Summe der Eigenräume ist. Das hatten wir vorhin, das war 49. Und ja, für all diese Argumente gibt es Alternativen. Wir wissen jetzt so viel, dass wir hier auf immer 5 verschiedene Arten das alles schlussfolgern können. Viel Spaß damit, das auszuprobieren, da lernt man halt viel. Und das war Satz mal 17. So, was möchten Sie dazu noch fragen? Wo habe ich zu wenig angeschrieben oder zu wenig erklärt? Oder zu schnell erklärt? Gucken wir mal, was als nächstes passiert. Ich sehe ein kleines Lämmer am Horizont. Ja, jetzt kommt das Minimalkönig. Das war für mich einer der Gründe, hier jetzt, also schon auf dem letzten Blatt so einen Schnitt zu machen. Denn das Minimalkönig, das wollen wir erstmal theoretisch herleiten. Und wenn man das hat und damit arbeiten kann, ist es super. Aber damit zu arbeiten in der dritten Klausur wäre echt undankbar gewesen. Deswegen war es sehr natürlich, davor einen Cut zu machen und zu sagen, dass dieses Thema, was jetzt folgend wichtig sein wird, eins ist, was ich dann lieber mit ihm nochmal ordentlich durchexerziere, durchwusle vor der Abschlussklausur. Zuerst wiederholen wir kurz, was ein Ring ist und warum die Endomorphismen unseres Vektorraums V einen Ring bilden mit geeigneten Verknüpfungen, denn ich möchte dann auf sowas wie Einsätzen hinaus, Einsätzen in Polynome, Ideale, was wir schon über Polynomringe wissen, bla bla bla. Da kommt jetzt also die Brücke zum Ende von Kapitel 8. Wir rekapitulieren kurz. Für jeden Endomorphismus von V finde ich eine Abbildungsmatrix. Da gibt es so eine 1-zu-1-Korrespondenz, die ich gerne ICE-Verbindung nenne. Und ja, auch nach der letzten Woche, in der ich wieder mit der Bahn unterwegs war, nenne ich das immer noch ICE-Verbindung. Zu jedem solchen Endomorphismus gehört eine quadratische Matrix über K und umgekehrt. Und jetzt kann ich also einfach die Verknüpfungen, die ich da für die Matrizen habe, sozusagen interpretieren als entsprechende Verknüpfung von Endomorphismen. Wir können gleich kurz wiederholen, was das heißt, wenn Sie wollen. Haben wir nämlich alles schon mal gesprochen. Wir haben ja schon mal geschaut, im Kapitel, keine Ahnung, 4 wahrscheinlich, wie man zum Beispiel Endomorphismen addieren kann, wie man sie skalar multiplizieren kann und, was wir auch noch brauchen, wie man sie hintereinander ausführt. Also bei Matrizen hätten wir jetzt die Matrizenaddition und die Multiplikation. Bei den Endomorphismen haben wir dementsprechend die Addition von Endomorphismen und die Hintereinanderausführung. Das entspricht der Multiplikation. Und wir wissen ja auch, dass das passt. Wir wissen ja, dass es einen Isomorphismus gibt, da von dem entsprechenden Endomorphismenraum hin in den Raum der Matrizen. Und wir wissen, dass sich das Hintereinanderausführung verträgt. Bla bla bla. Wir können also die Ringstruktur, die wir für die Matrizen haben, einfach übertragen auf diese Menge der Endomorphismen. Wir haben da genau die gleichen Rechenregeln, man muss eben nur gucken, was bedeuten Plus und Stern in dieser Menge von Endomorphismen. Hintereinanderausführung ist, glaube ich, okay. Die Frage ist, ob Sie noch wissen, was das Plus da bedeutet, wie man damit rechnet. Wer braucht da nochmal kurz eine Wiederholung? Okay, dann frage ich andersrum. Wer kann mir jetzt erklären, wie man zwei Endomorphismen addiert? Na, das sind zu wenige dafür, dass Sie bei der Frage. Also, ne? Frage jetzt nochmal. Wer möchte, dass wir nochmal wiederholen? Gut, das konnten Sie jetzt nicht sehen, aber ich habe Spaß. Ich muss erst wischen. Wie bilde ich so ein Vektor ab unter der Summe aller Treffer? Ist das eine Meldung? Ja, gerne. Genau, danke schön. Genau so ist es. Ich bilde V mit Alpha ab und ich bilde V mit Beta ab. Das kann ich. Alpha und Beta sind Endomorphismen von V. Ich weiß, wie das geht. Dann kommen da Bilder raus, die liegen in V, die kann ich addieren. Und das war schon alles. Haben wir noch nicht so oft genutzt, deswegen kann ich verstehen, weil das nicht mehr so oft geplant hatte. Aber genau so ist es ganz schön für die gemeinsame Erinnerung. Und damit ist es hoffentlich klar, was ich da meine, wenn ich sage, dass die Endomorphismen von V einen Ring bilden mit der Addition, da habe ich das nie gemeint, und mit Stern, also mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen. So, Ring, bla bla, abelsche Gruppe mit Plus, alles klar. Assoziativgesetz, Distributivgesetz, abgeschlossen unter dieser Multiplikation, also unter Hintereinanderausführung, alles. So, und was hat dieser Ring für Eigenschaften? Was kann ich mit den Elementen daraus noch machen? Ja, ich kann addieren, haben wir jetzt gesehen. Ich kann hintereinander ausführen. Und ich kann skalar multiplizieren. Das funktioniert genauso. Ich mache Skalarmultiplikation eines solchen Endomorphismus, indem ich abbilde und dann die Bilder skalar multipliziere. So wurde das ganze Ding ja auch zu einem Vektorraum. Das heißt, das ist irgendwie vielleicht noch so weit weg, Kapitel 4, aber wir haben das alles irgendwann mal besprochen und wir müssen uns jetzt nur erinnern, denn dass das alles geht. Und ich schreibe jetzt zu Lemma 9.18 auch einfach gar nichts an. Das ist einfach alles mündlich gemacht. Das Erinnern hat zur Folge, dass wir jetzt einsetzen können und wissen, dass das sinnvoll geht. Ich möchte Endomorphismen in Polynome einsetzen. Auch dazu vielleicht, bevor wir dann gleich da was beweisen, oder auch nicht, muss mal gucken, nochmal kurz an die Tafel. Was heißt es denn jetzt? Wenn zum Beispiel P das Polynom 2x² minus 1 ist und ich sage jetzt mal, der Körper ist R, was dann der Raum V ist, ist mir gerade egal, aber ich möchte wissen, ob ich jetzt einen Endomorphismus von V, Alpha zum Beispiel, hier sinnvoll einsetzen kann. Ich möchte wissen, wie ich das dann lesen muss. Naja, was kann ich denn machen? Ich möchte irgendwie dieses x durch Alpha ersetzen. Wie muss ich dann Alpha Quadrat berechnen? Ja.
Die Hinterauseinanderführung.
Die Hinterauseinanderführung, das ist ein sehr schönes Wort, ja. Von?
Von
Alpha mit sich selber, genau. Alpha Quadrat interpretiere ich als Alpha Stern Alpha, also Hinterauseinanderführung von Alpha mit sich selber. Wunderbar. Dann habe ich das. Und das kürzen wir natürlich später auch mit Alpha Quadrat ab. Kein Problem. Können Sie einfach schreiben, ich lasse es hinein. Was mache ich mit dieser 2 davor? Wie interpretiere ich das?
Auf die Art und Weise
das sollte ich einmal mit Ihnen durch-x'en, bevor wir jetzt auf das nächste Resultat gucken. Hier steht es auch nochmal, Lemma 8,7, Einsatzhomomorphismus. Wir starten im Polynomring Kx, wir bilden ab in den, Endomorphismenring der Endomorphismen von V über K und wir setzen einfach ein, indem wir das tun, was ich gerade da mit Ihnen zusammen entwickelt habe. Wir müssen also Potenzen von Alpha auffassen als Hinter-Auseinanderführung von Alpha mit sich selbst. Ob ich das jemals nicht abgewöhnen kann. Die Koeffizienten interpretieren wir als skalare Vielfache dieser Abbildung und da müssen wir beim Absolutfried halt immer noch gucken. So, in diesem Fall bei Endomorphismen müssen wir die identische Abbildung da mit reinbringen. Und dann ist das, was rauskommt, wieder ein Endomorphismus von V und das ist wichtig. Ist das noch sinnvoll, was da steht? Kann ich diese Elemente so verknüpfen oder kommt da plötzlich Quatsch raus? So, jetzt haben wir also den Einsatzhomomorphismus für Endomorphismen in Polynome aus Kx. Und da kommt dann Lemma 9,19 um die Ecke und sagt, wenn wir mit einem Polynom, wenn wir mit einem Endomorphismus Alpha anfangen, von V, dann finden wir ein Polynom im Polynomring Kx. K ist der Körper, der dazu gehört die ganze Zeit. Und es ist nicht das Nullpolynom, denn das wäre langweilig. Und zwar so, dass, weil man da Alpha einsetzt, dass dann die Nullabbildung rauskommt. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wir überlegen uns gleich, wie das geht. Es ist einfach, aber nicht selbstverständlich. Und das wird der Schlüssel sein, denn, vielleicht erinnern Sie sich noch, es gab so eine Übungsaufgabe, oder es gibt gerade eine, ich habe vergessen, in welcher Serie, wo Sie sich überlegen sollen, dass die Menge der Polynome mit einer festen Nullstelle ein Ideal des Polynomrings bilden. Das wird der Schlüssel, um das nächste wichtige Polynom zu finden, das sogenannte Minimalpolynom. Und während Sie das auf sich wirken lassen, wische ich die Tafel. Eine müsste reichen, dann beweisen wir Lemma 9,19, das ist kurz, und dann hören wir auf. Und wir machen das, indem wir erstmal im K-Vektorraum der Endomorphismen argumentieren. Unter anderem deshalb haben wir gerade nochmal wiederholt, was wir da alles so machen. Addieren, skalar multiplizieren, dann kriegen wir den Vektorraum. Mit der Hintereinanderausführung kriegen wir die Ringstruktur. Und der Spezialfall, dass die Dimension von V0 ist, der wird wieder zuerst abgehakt. Naja, dann sind die Nullabbildung und die identische Abbildung dasselbe. Das ist der einzige Endomorphismus von V. Und dann kann man einfach für das Polynom das konstante Polynom 1 wählen. Und das hat dann dieses Ding sozusagen auf langweilige Art als Nullstelle, weil das, wenn man da einsetzt, die identische Abbildung ergibt, die gleichzeitig die Nullabbildung ist. Dimension 0 ist immer so ein bisschen komisch. Also, die Dimension von V gleich 0 ist, wählen wir das Nullpolynom kann ich ja nicht nehmen, das, also kann ich, aber es würde das nicht erfüllen, was da steht. Und beachten, naja, wenn ich da einsetze, und deswegen war so wichtig nochmal zu gucken, was bedeutet einsetzen. Wenn ich da einsetze, kommt raus, 1 des Körpers mal identische Abbildung und das ist dasselbe wie die Nullabbildung. Haben konstante Polynome, die nicht null sind, keine Nullstellen. Aber es gibt eben diese komischen Fälle, so wie hier, wo sowas passiert, weil die Nullabbildung und die identische Abbildung hier dasselbe sind. Dann sei jetzt die Dimension mindestens 1. Hier heißt es n, so wie immer. Naja, jetzt überlege ich mir einfach, okay, wie groß ist denn die Dimension dieses Vektorraums der Endomorphismen von V? Wir haben gerade noch mal erklärt, zu jedem solchen Endomorphismus gibt es eine
Abbildungsmatrix der Größe n kreuz n, da kann man so einen Vektorraum-Isomorphismus definieren. Stichwort ICE-Verbindung, das heißt, die haben die gleiche Dimension. Bei den n kreuz n Matrizen ist die Dimension n Quadrat, also bei den Endomorphismen auch. Wir wissen, dass die K-Dimension von diesem Endomorphismen brauchen. Ups. Wenn ich also mehr als n Quadrat Elemente hernehme, die paarweise verschieden sind, dann müssen die eine linear abhängige Menge bilden. Auch wieder Basiswissen über Basen. Also nehme ich mir jetzt n Quadrat plus 1 paarweise verschiedene Elemente her. Sei k ist n möglichst klein. Und so, was möchte ich hier machen? Ich möchte, dass die identische Abbildung und dann Alpha, Alpha Quadrat und so weiter bis hin zu Alpha hoch k, wobei die Potenzschreibweise eine Abkürzung für die Hinterauseinanderführung ist, die möchte ich mir so herwählen, dass die paarweise verschieden sind und eine linear abhängige Menge bilden. Ich habe jetzt ja gesehen, linear abhängige Mengen kriege ich, indem ich mindestens n Quadrat plus 1 paarweise verschiedene hernehme. Dann.